My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler. My Financial
Voice. Katharina, der Frühling ist da, die Sonne scheint. Boah, da wollte ich mir mal so richtig ein ordentliches, schönes Eis gönnen. Boah, aber sag mal, hier in Frankfurt 2,50 Euro für eine Kugel Eis. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Du warst doch in Italien im Urlaub. War das da auch so teuer?
Ja, allerdings. Wir waren in Venedig und da ist die Kugel Eis ein bisschen größer. Aber pro Eis haben wir auch die satten 4 Euro bezahlt.
Pro Eis oder pro Eiskugel?
Pro Eis. Und die Kugel ist, wie gesagt, ein bisschen größer. Und in unserer Eisdiele, also wir sind im Vorort von Frankfurt, da schicke ich immer die Kinder im Frühling dorthin und sage, wie ist der Preis jetzt? Und die haben mir gesagt, es ist 1,80 Euro. Und letztes Jahr war es bei 1,60. Also es heißt, die sind tatsächlich die 12,5% Anstieg von Jahr zu Jahr.
Also ich kann mich ja ehrlich gesagt noch ziemlich gut dran erinnern, als ich selber in der Eisdiele gearbeitet habe. Das war so in den 90ern. Da hat die Kugel Eis 70 Pfennig gekostet. Also Pfennig, nicht Cent. Weniger als eine Mark. Und jetzt 2,50 Euro hier in Frankfurt. Da hätte meine Oma jetzt gesagt, das sind ja 5 Mark. Aber es ist ja jetzt nicht nur die Kugel Eis, ne? Es ist ja irgendwie in allen möglichen Bereichen, insbesondere natürlich auch an der Tankstelle. Viele haben das Gefühl, es wird einfach alles teurer.
Dieses Gefühl hat einen Namen, über den wir heute sprechen. Das ist die Inflation.
Ja, Inflation ist eben wirklich ja so ein Begriff, der gerade immer wieder öfter auch in den Nachrichten auftaucht. Vor allem im Zusammenhang, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit den steigenden Benzinpreisen,
ja,
beziehungsweise eigentlich auch diesen höheren Energiekosten im Allgemeinen.
Ja, und deshalb heute sprechen wir über Inflation und was erwartet euch? Was genau ist die Inflation und warum fühlt sich Inflation im Alltag öfter höher an, als die offiziellen Zahlen uns das wiedergeben?
Ja, und wie misst man Inflation überhaupt? Und wie viel Inflation ist für eine Wirtschaft eigentlich normal oder vielleicht sogar gesund?
Und natürlich die Frage, die uns besonders interessiert, was bedeutet Inflation für uns als Anlegerinnen und Anleger?
Na, und nicht zuletzt, welche Risiken gibt es, aber wo liegen denn vielleicht auch sogar Chancen bei Aktien oder auch bei Anleihen?
Lass uns wie immer von vorne anfangen. Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Inflation? Inflation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie aufgebläht. Und in der Wirtschaft heißt das, das Preisniveau steigt über einen längeren Zeitraum. Aber viel wichtiger ist die Übersetzung für uns in unserem Leben, die lautet, dein Geld verliert Kaufkraft. Die Zahl auf dem Konto könnte eventuell gleich bleiben, aber mit dem gleichen Geld können wir nicht viel mehr kaufen als vorher, eigentlich im Gegensatz, wir können weniger kaufen. Mhm. Das ist der berühmte Kaufkraftverlust, über den man bei Inflation so oft spricht.
Ja, und genau das merken ja auch einfach viele längst im Alltag, beim Einkaufen oder eben auch beim Tanken oder bei der berühmten Kugel Eis. Und ich glaube, da wird aber auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied sichtbar. Und zwar der Unterschied zwischen der gemessenen, also der tatsächlichen Inflation, und der gefühlten Inflation. Denn die gefühlte Inflation, die liegt für viele eigentlich deutlich über den ganz offiziellen Zahlen. Und naja, woran liegt das, ne? Also es liegt eigentlich daran, dass Inflation immer da entsteht oder das Inflationsgefühl da entsteht, wo wir diese Preissteigerung besonders oft oder einfach besonders stark oder auch direkt erleben.
Das beste Beispiel ist für dieses Jahr die Energie und die Energiepreise. Wer ein Auto hat, muss regelmäßig zur Tankstelle und die Preissprünge dort fallen sofort ins Gewicht. Also Anfang dieses Jahres 2026 lag der durchschnittliche Dieselpreis bei rund 1,70 pro Liter und ein voller Tank mit 50 Litern kostete etwa 84 Euro.
Ist ja auch schon nicht günstig, ne?
Ja, aber schauen wir, was jetzt passiert. Zwischendurch ging es dann auf Rekordniveau. Wir wissen, wegen geopolitischen Risiken und Unsicherheiten im Nahen Osten. Und da kletterte der Pro-Liter-Preis auf 2,40 oder sogar drüber. Mhm. Und der gleiche Tank kostete dann plötzlich über 120 Euro. Da sind dann, ja, kannst auch rechnen, 36 Euro mehr bei einer einzigen Tankfüllung. Und solche Preissprünge, die brennen sich ein. Also unser Gedächtnis merkt sich nicht den Durchschnitt aus Vielzahl von Gütern, sondern den Moment, ja, in dem der Wocheneinkauf oder genau diese Tankfüllung spürbar teurer wird.
Ja, genau, ne? Wie auch zum Beispiel bei so Versicherungsbeiträgen. Mhm. Das ist ja nur einmal im Jahr, aber man erinnert sich einfach oft dran, wie hoch war es letztes Jahr und denkt sich, oh, es ist aber schon wieder teurer geworden. Ganz deutlich eben auch immer bei den Lebensmitteln allgemein, dass man gefühlt das Gleiche im Einkaufswagen hat, aber irgendwie.
Bei Butter, bei Brot,
genau,
bei,
ne? Weil insgesamt einfach für diesen gleichen Einkaufswagen irgendwie viel mehr bezahlt. Oder bei unserem Lieblingsbeispiel eben dieser Kugel Eis, kann man ja fast schon Eisflation nennen. Mhm. Aber warum wird die Kugel Eis denn eigentlich teurer? Die wird ja deshalb teurer, weil auch viele Kosten steigen. Also der Strom für die Kühlung, die Zutaten, ne, wie eben die Milch, Kakao, aber auch die Mieten werden teurer oder auch die Personalkosten in so einer Eisdiele. Mhm. Aber jetzt diese gefühlte Inflation, die ist ja wirklich sehr individuell, also für jeden anders. Denn die hängt einfach davon ab, wofür man im Alltag auch am meisten ausgibt.
Und neben dieser subjektiven Wahrnehmung der gefühlten Inflation gibt es aber auch die tatsächliche oder die gemessene Inflation. Und mit der beschäftigen wir uns als Fondsmanager, weil sie natürlich extrem wichtig für die Wirtschaft und Aktienmärkte ist und eine wirklich zentrale Rolle spielt. Die Inflation beeinflusst praktisch alles. Die Zinspolitik der Zentralbanken, die Finanzierungskosten der Unternehmen und natürlich auch die Bewertung von Aktien.
Naja, und natürlich auch Anleihen. Ja. Ja, sogar in ganz besonderem Maße eigentlich die Anleihen. Und damit eben auch die reale Rendite von Anlegerinnen und Anlegern.
Erklär das genau, was real
ist. Ja, also wenn man jetzt nominal, also auf dem Papier, 2% Rendite bekommt, klingt das ja erstmal gut. Aber wenn die Inflation bei 2,5% liegt, also drüber, dann hat man real, also in Wirklichkeit, eigentlich Kaufkraft verloren. Und das sind ja eben zwei Begriffe, die wirklich auch immer oft auftauchen, die man mal kurz erklären sollte, dieses nominal und real. Nominal ist immer ohne Berücksichtigung der Inflation. Bei real wird die Inflation eben mit berücksichtigt, also im Grunde mit reingerechnet bzw. rausgerechnet. Und deswegen kann man da dann auch sagen, das nennt man Kaufkraft bereinigt.
Ja, das ist super, wie du das erklärt hast. Ich denke auch an die Tagesgeld. Konten. Aktuell sind die bei etwa 2%. Das heißt, wenn wir die Inflation bei 2% haben, dann ist es gerade so, dass die Kaufkraft beibehalten wird. Mhm. Ähnlich ist es bei Lohnerhöhungen. Man freut sich vielleicht über 1% Lohnerhöhung, mehr Gehalt.
Ja, aber, besser als nichts, ne?
Ja, aber nach Abzug der Inflation, in deinem Beispiel waren das 2,5%, ist es immer noch ein Kaufkraftverlust. Und festzustellen, ob es einen realen Kaufkraftanstieg gibt, muss man von der nominalen Rendite immer die Inflation absehen.
Genau, und Kaufkraftanstieg heißt in dem Falle ja einfach, dass man sich mit dem Geld, was man hat, also mit dem Lohn, welchen man verdient, mindestens das Gleiche kaufen kann. Also eben diesen gleichen Warenkorb in dem Einkaufswagen, der aber eben ja teurer geworden ist. Oder ob man sich letztlich eigentlich weniger kaufen kann.
Dann lass uns hier mal tiefer einsteigen. Wie wird diese tatsächliche Inflation gemessen?
Ja, also in Deutschland berechnet das das Statistische Bundesamt und zwar einmal im Monat. Mhm. Und die Grundlage hierfür ist so ein sehr großer Warenkorb mit wirklich rund 700 verschiedenen Gütern, aber auch Dienstleistungsarten. Und da geht es jetzt eben nicht nur um Energie, um Lebensmittel, um Eis, sondern dazu gehört auch Kleidung, so Haushaltsgegenstände, Mietpreise, der Friseur, Kinobesuche, aber auch zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr. Mhm. Also im Grunde alles, wofür man so Geld ausgeben kann. Und all diese Preise für diese Güter und Dienstleistungen, die werden dann zusammengeführt und gewichtet. Und diese Gewichtungen, die orientieren sich dann an dem Verbrauch eines durchschnittlichen Haushalts. Mhm. Und das Ergebnis daraus ist dann die offizielle Inflationsrate. Hierbei ist echt spannend, dieser Warenkorb mit über 700 Güter- und Dienstleistungsarten, der ist total detailliert. Also wen das ein bisschen mehr interessieren sollte, der sollte mal auf die Seite des Statistischen Bundesamts selbst gehen und da einfach mal reingucken. Denn da findet man dieses Wägungsschema für den Verbraucherpreisindex. Und da findet man wirklich vom Backpulver über Tapete bis hin zur Sonnenbrille. Da ist einfach alles mit drin.
Und wichtig ist auch, Inflation ist nicht überall gleich. Mhm. Nicht einmal die Messung ist identisch und sie unterscheidet sich von Region zu Region und auch vom Land zu Land. In den USA spielt Wohnen im Inflationskorb eine viel größere Rolle als in Deutschland. Mhm. Dort wird auch berücksichtigt, was Eigentümer theoretisch als Miete zahlen würden, wenn sie ihr eigenes Haus mieten müssten. In Deutschland ist selbstgenutztes Wohneigentum deutlich anders abgebildet und deshalb kann US-Inflation stärker auf Mieten und Wohnkosten reagieren, während in Deutschland, wie du gesagt hast, Energie, Verkehr oder Lebensmittel stärker Inflation beeinflussen können. Und die Inflationsraten sehen international oft unterschiedlich aus, genau deswegen, weil sie unterschiedlich definiert und unterschiedlich gemessen werden.
Mhm. Das ist jetzt bei der gefühlten Inflation dann so gesehen ein bisschen anders, weil die ist ja wirklich komplett subjektiv. Man kann sie aber trotzdem letztlich messen. Und zwar wird das über Umfragen, also über repräsentative Befragungen von Haushalten durchgeführt. Und das Ergebnis ist dann zwar keine amtliche Inflationsrate, aber eben so ein Durchschnittswert der Wahrnehmung. Und hier finde ich es ganz interessant, also 2023, als auch die tatsächliche Inflation, also diese wirklich echt vom Statistischen Bundesamt gemessene Inflation, mit 8-9% mehr oder weniger auf dem Hochpunkt war, da war die gefühlte Inflation im gleichen Zeitraum rund 18%, also deutlich höher. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Mhm.
Ja, und 8-9%, das ist schon ziemlich viel, ganz schön viel. Und lass uns kurz zurückblicken und anschauen, was Inflation überhaupt antreibt. Wir hatten unterschiedliche Zyklen in der Wirtschaft und da sehen auch die Inflationszahlen ganz unterschiedlich aus.
Lass uns mal ein bisschen so die Historie angucken.
Genau,
ne?
ganz oft ist so eine hohe Inflation die Folge von Krisen, von Schocks oder politischer Unsicherheit. Das ist das, was wir auch gerade beobachten. Und lass uns nicht sehr weit zurückgehen, einfach fangen wir mit 2020 an. Du weißt, das ist die Zeit von Corona. Covid stand sehr groß in Schlagzeilen. Wir waren alle im Lockdown und die Welt stand still. Und auch die Inflation ging auf Tauchstation erstmal. Viele Menschen haben weniger konsumiert. Mhm. Energiepreise sind eingebrochen. Reisen fielen aus. Und unterm Strich, die Inflation ging stark zurück. Viel zeitweise sogar unter Null. Aber dann, was haben Menschen gemacht? Die saßen im Lockdown und kauften sich viele Sachen online. Und dann war es ziemlich schnell einiges ausverkauft. Und viele,
Klopapier?
Ja, viele Lieferketten waren unterbrochen und die Produktion stand auch teilweise still.
Ja, und dann kam 2021. Und mit 2021 im Grunde auch die Rückkehr der Inflation. Denn die Wirtschaft startete so ein bisschen neu, vieles öffnete sich wieder und die Nachfrage zog dann auch kräftig an. Und dann wurden relativ plötzlich auch Energie, aber auch Rohstoffe wieder teurer. Und ein zusätzlicher Effekt war, weil das Preisniveau 2020 eben auch ungewöhnlich niedrig war, wirkten dann diese Preisanstiege letztlich umso stärker.
Und dann kam der Krieg in der Ukraine in 2022,
im Februar.
Ja. Und mit ihm der massive Energieschock. Gas, Strom und Ölpreise schossen nach oben. Und Europa war stark abhängig vom Gas, vom russischen Gas. Und Liefermengen brachen komplett weg. Und weil Gas eine Schlüsselrolle im Energiesystem spielt, zog es auch die Strompreise nach oben. Also Energie verteuerte plötzlich fast alles, Transport, Produktion, Düngemittel, Verpackung, Lebensmittel. Und wenn Energie teurer wird, dann wandert dieser Kostendruck über die Zeit in die Wirtschaft, bis es beim Brot, beim Joghurt oder bei unserem Eis ankommt. Mhm. Und so schoss die Inflation wieder nach oben.
Ja, das ging dann ja so weit, dass wir im Oktober 2022 eine Inflation von über 10% im Höchststand hatten, gemessen eben am Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das war der höchste Inflationswert auf monatlicher Basis seit den 1950er Jahren.
Und dazu Vergleich zur USA, auch im Peak im Juni 2022, da war die Inflation bei 9,1%.
Also auch, ein Stück weniger.
Ja, auch wegen Energie. Danach ging es langsam wieder abwärts. Und dann ist die Inflation auch in Deutschland im September 2024 bei 1,6% angekommen. Schon eine schöne Achterbahnfahrt, wenn man so überlegt.
Allerdings, das hört sich jetzt auch irgendwie komplett plötzlich an. Also wie hat es denn quasi geklappt, ja, von über 10% dann auf diese 1,6% runterzufallen? Und das liegt eben unter anderem daran auch, dass die Zentralbanken reagiert haben. Und zwar mit deutlich höheren Zinsen, um eben diese Inflation auch einzubremsen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, kamen auch noch die Energiepreise wieder auf ein geringeres Niveau zurück.
Und lass uns hier mal wirklich tiefer eintauchen, wie die Zentralbanken Inflation beeinflussen und steuern können. Und grundsätzlich, Inflation spielt eine zentrale Rolle für die Kapitalmärkte.
Absolut.
Ja, sie beeinflusst Unternehmensgewinne und somit auch die Renditen auf Kapitalmärkten. Und Zentralbanken können helfen, sie in die richtige Richtung zu lenken. Und das ist ein Instrument der Zentralbanken.
Ja, genau. Also das wirklich wichtigste Instrument der Zentralbanken, das sie haben, sind die sogenannten Leitzinsen. Mit diesen Leitzinsen bestimmen sie jetzt nicht direkt den Preis von Butter oder Benzin. Also die können nicht sagen, hier Butter darf nicht teurer sein als 3 Euro im Pfund. Mhm. Aber sie beeinflussen damit die Nachfrage in der Wirtschaft. Also wie geht das? Wie kann man mit Zinsen Nachfrage in der Wirtschaft beeinflussen? Und das liegt daran, dass sie mit diesen Zinsen das allgemeine Zinsniveau steuern. Also einfach gesprochen, die Zentralbank legt mit dem Leitzins fest, zu welcher Höhe sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen können. Und je höher das ist, also je höher diese Zinsen ist, je mehr die Banken quasi für das geliehene Geld bezahlen müssen, umso höher ist dann auch der Zinssatz, zu dem sich Unternehmen oder auch die Privatpersonen Geld bei den Banken wiederum leihen können. Naja, und je teurer natürlich die Kredite für Unternehmen oder auch die Privatpersonen sind, desto weniger Geld wird sich geliehen und logischerweise desto weniger wird dann eben auch investiert. Denn wenn jetzt Kredite teurer werden, dann überlegen die Unternehmen genauer, ob sie wirklich investieren sollen oder nicht. Also ob sie vielleicht eine neue Fabrik bauen oder ob sie vielleicht lieber warten.
Und genauso überlegen auch Menschen privat, ob sie sich das leisten können. Zum Beispiel ein neues Haus, ein neues Auto, ob auch die Kreditraten da nicht so hoch werden bei den höheren Zinsen. Das ist enorm wichtig für die ganze Wirtschaft. Unterm Strich heißt das, wenn die Zinsen steigen, wird weniger investiert und weniger konsumiert. Und wenn insgesamt weniger gebaut, gekauft und ausgegeben wird, geht die Nachfrage in der Wirtschaft zurück. Und die Wirtschaft kühlt sich ab und damit lässt auch der Preisdruck nach.
Ja, also das heißt eigentlich, die Zentralbanken, die steuern eben die Inflation vor allem über die Zinsen. Wenn die Preise zu stark steigen, also letztlich Inflation zu hoch ist, dann erhöhen sie die Zinsen, Kredite werden teurer, die Wirtschaft bremst ab. Das nennt man dann auch restriktive Geldpolitik. Läuft es dagegen schlecht und die Wirtschaft schwächelt, dann senken sie die Zinsen, um eben Investitionen und Konsum wieder anzukurbeln. Denn klar, wenn man sich Geld leichter zu geringeren Zinsen leihen kann, dann kann man eben auch mehr investieren. Und das nennt man dann expansive Zentralbankpolitik.
Aber wir möchten heute die Inflation nicht verteufeln, weil die Inflation hat zwei Seiten. Und Inflation an sich könnte auch gut sein. Und wir wissen, dass die Zentralbank oder die Zentralbanken insgesamt mit rund 2% ziemlich zufrieden sind. Aber warum eigentlich? Man könnte sagen, ach, 0% Inflation klingt doch viel besser, keine Preissteigerung zu haben. Das wäre doch super für alle, oder nicht?
Ja, nicht ganz. Ne? Also die Europäische Zentralbank verfolgt wirklich ein zentrales Ziel und zwar die Preisstabilität. Aber um das zu erreichen, ist so ein bisschen Inflation sogar wichtig. Denn wenn nämlich Preise leicht steigen und Löhne auch leicht steigen, dann entsteht so ein bisschen Bewegung in der Wirtschaft. Die Menschen geben Geld aus, die Unternehmen investieren und das sorgt eben für Wachstum. Ja, und Wachstum will ja auch eigentlich jedes Land.
Das heißt also, ein anhaltender Rückgang der Inflation wäre nicht gut.
Ja, absolut, absolut nicht gut. Denn also wenn die Preise dauerhaft fallen, dann nennen wir das Deflation. Und das hatten wir in Japan ungefähr so die letzten 20 Jahre. Und ich finde, das kann man sich ein bisschen so verdeutlichen. Also stell dir mal vor, du willst dir eine neue Waschmaschine kaufen. Deine jetzige ist aber noch nicht kaputt. Also du hast quasi keine Not, aber die alte Gurke, die soll irgendwie mal ausgetauscht werden, weil du willst irgendwie auch ein paar andere neue Programme irgendwie mit benutzen können. Guckst dir so die Preise an und diese neue super tolle Waschmaschine kostet heute ungefähr 500 Euro. Aber eigentlich sinken die Preise gerade die ganze Zeit. Das heißt, du erwartest, dass genau die gleiche Waschmaschine vielleicht in ein oder zwei Jahren nur noch 400 Euro kosten könnte. Weil du ja keine Not hattest, sagst du ja, nee, da kaufe ich mir die doch nicht jetzt. Dann warte ich doch lieber ab. Das heißt also, in diesem Szenario, in dem Preise sinken, warten die Menschen mit Anschaffungen. Und die Unternehmen würden auch mit Investitionen warten. Das heißt also, insgesamt wird weniger gekauft, weniger investiert und dann schwindet das Wirtschaftswachstum. Und genau das wollen eben auch die Zentralbanken vermeiden. Und deswegen wollen sie keine 0% Inflation, sondern so ein bisschen Puffer. Und eben genau diese 2%, um so ein Stück weit weg von einer Deflation zu sein und sich so ein, sag mal, ein bisschen in Sicherheit zu wägen.
Dass eine Waschmaschine günstiger wird, das wäre für mich gerade eine Traumvorstellung. Ich habe sie immer noch nicht gekauft und sie wird wirklich teurer. Weil
aber sie wird aktuell eher teurer.
Ja, aktuell befinden wir uns in ganz anderer Phase. Wo stehen wir denn heute, wenn wir im Peak im Jahr 2022 bei 10,4% standen? Dann ist es jetzt das Ziel Richtung 2%. Aber es kamen sehr viele Unsicherheiten doch wieder auf diesem Weg, obwohl wir auf einem sehr guten Weg waren. Und erstens im letzten Jahr 2025 kamen die US-Zölle. Das war auch eine sehr große Unruhe auf den Märkten.
Da gab es dann das Stichwort Trumpflation.
Ja, genau. Und jetzt, dieses Jahr kam dazu noch der Iran-Krieg. Und die Energiepreise, über die wir jetzt mehrfach gesprochen haben, das ist natürlich ein enormer Risikofaktor, insbesondere wegen wichtiger Transportwege wie die Straße von Hormuz, über die jeden Tag wir Nachrichten hören. Rund ein Viertel der globalen Ölproduktion stammt aus der Region und durch diese wenige Kilometer breite Meerenge wird ein erheblicher Teil der weltweiten Ölproduktion transportiert. Und schon die Gefahr von militärischen Zwischenfällen, eingeschränkten Durchfahrten oder zeitweise Störungen reicht aus, um das Angebot knapper zu gestalten. Und das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Der Ölpreis ist deutlich angezogen. Und je länger dieser Konflikt andauert, desto größer ist das Risiko, dass steigende Energiepreise auch die Inflation weiter antreiben. Und das haben wir schon mal gesehen. Genau das haben wir gesehen im Jahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg. Und wir hoffen, dass es sich nicht wiederholt. Aber es ist, es kann natürlich, je länger das dauert, doch wieder zurückkehren, diese Sorge.
Ja, also so ein ähnliches Muster haben wir ja auch in den 70er Jahren gesehen. Während der sogenannten Ölkrise. Denn wenn eben diese Energie knapp oder auch extrem teuer wird, dann steigen die Kosten eigentlich fast überall. Für Transport, für Produktion, für Logistik, für Kunststoffe, für insgesamt die verarbeitende Industrie. Und die Unternehmen müssen natürlich diese höheren Kosten dann auch häufig an die Verbraucher weitergeben. Und das treibt dann also die Preise insgesamt weiter nach oben. Und damals, also eben in den 70er Jahren, da hat das aber nicht nur die Preise insgesamt steigen lassen, sondern auch noch zusätzlich das Wirtschaftswachstum ausgebremst. Die Wirtschaft stagnierte, die Arbeitslosigkeit stieg und das in einem Umfeld, in dem alles teurer wurde. Und genau diese Kombination aus schwacher beziehungsweise nicht wachsender, also stagnierender Wirtschaft, also Stagnation, Englisch Stagnation, und dann die Kombi mit steigenden Preisen, also Inflation, das nennt man dann Stagflation oder eben, wie man ganz oft hört, Stagflation.
Ja, und lass mich das zu My Financial Buzzword, unserer Folge, erklären. Das ist Stagflation, unser Worst-Case-Szenario und Horrorvorstellung von Volkswirten, über die man immer wieder jetzt in Medien doch hört. Wir gehen davon nicht aus, aber natürlich gab es in der Geschichte das schon, und deswegen sind alle Augen jetzt drauf, dass es nicht nochmal passiert.
Ja, genau, weil das ist schon ein Szenario, was wirtschaftlich tatsächlich kompliziert ist. Ja, denn in der Stagflation, da funktionieren die normalen Regeln nicht mehr. Also normalerweise ist es ja so, wenn jetzt niemand mehr diesen teureren Fernseher oder das teurere Auto kauft, die Nachfrage also insgesamt einbricht, dann senken die Unternehmen die Preise. Normalerweise jedenfalls.
Ja, und bei Stagflation können sie es halt nicht, ja, weil ihre Kosten von der Angebotsseite kommen. Und damals war das vor allem die teure und knappe Energie. Wir haben darüber gesprochen, dass die Zentralbanken Inflation über die Leitzinsen beeinflussen können. Mhm. Und das funktioniert bei Stagflation nur noch sehr eingeschränkt, weil sie in eine Zwickmühle stecken. Erhöhen sie die Zinsen, schwächen sie die ohnehin schon schwache Wirtschaft und lockern sie die Geldpolitik, also senken sie die Zinsen, riskieren sie, dass die Preise weiter steigen.
Ja, ihr Hauptziel ist immer Preisstabilität, aber nichtsdestotrotz darf natürlich jetzt die Wirtschaft auch nicht ganz quasi aus den Augen gelassen werden. Und deswegen lässt sich Stagflation nicht einfach lösen. Ja? Die Zentralbanken können den Schaden zwar begrenzen, um eben die Inflationserwartungen einzufangen und damit dann Zeit zu gewinnen. Zeit, bis sich eben strukturelle Probleme lösen und vielleicht auch neue Angebote entstehen.
Mhm. Ich fasse nochmal zusammen. Die Deflation und Stagflation sind beide extreme Szenarien, bei denen die Wirtschaft nicht ruhend läuft. Bei Deflation fallen die Preise und bremsen Wachstum. Mhm. Und bei Stagflation steigen die Preise, obwohl die Wirtschaft stagniert.
Beides unangenehm.
Beides unangenehm. Ich bringe immer gerne ein bildliches Beispiel.
Ich weiß.
Und lass mich das so ein bisschen mit einem angenehmen Fahrradfahren vergleichen. Wenn man Rad fährt, dann ist so ein Rückenwind sehr schön angenehm. Und das ist das Gleiche bei einer Inflation, bei einer moderaten Inflation um die 2%. Für die Wirtschaft ist es ein Rückenwind, es bleibt alles in Bewegung, Preise steigen leicht, Löhne und Umsätze können auch mitwachsen und Unternehmen investieren und Konsumenten geben Geld aus. Und wird die Inflation deutlich höher oder deutlich niedriger, das ist so, als der Wind umdrehen würde und aus einem Rückenwind wird ein Gegenwind. Und bei höheren Inflationen dann steigen die Kosten stärker, Zentralbanken erhöhen dann die Zinsen, Kredite werden teurer und Investitionen werden schwieriger. Für Unternehmen heißt das, nicht jeder kann höhere Kosten weitergeben. Und bei Stagflation, das ist diesem extremen Szenario, das ist wirklich wie ein Gegenwind plus ein platter Reifen, sehr, sehr schwer voranzukommen. Und in der Wirtschaft ist es so, dass die Preise steigen, aber die Wirtschaft kommt nicht richtig voran.
Das heißt also, das angenehmste Fahrradfahrwetter ist einfach 2% Inflation.
Genau, mit so einem Rückenwind für die Wirtschaft. Und für uns als Portfolio-Manager ist es enorm wichtig, unterschiedliche Szenarien durchzuspielen und sie natürlich im Blick zu behalten, weil unterschiedliche Inflationsumfelder unterschiedliche Auswirkungen auf die Anlageklassen haben können. Zum Beispiel die moderate Inflation kann mit wirtschaftlichem Wachstum, Investitionen und steigenden Umsätzen einhergehen. Und in einem solchen Umfeld können zum Beispiel die Unternehmen profitieren, weil sie wachsen können und Preisanpassungen durchsetzen können. Bei einer höheren Inflation gewinnt das Thema Qualität an Bedeutung. Wer hat solide Bilanzen? Wer kann steigende Preise weitergeben und ohne Kunden zu verlieren zum Beispiel? Und bei Stagflation, da rücken natürlich auch die Geschäftsmodelle eher in den Vordergrund mit dem Fokus wieder auf die Qualität, auf stärkere Bilanzen, auf die Produkte, die für Verbraucher wichtig sind, egal wie schwierig die wirtschaftliche Lage der Verbraucher ist. Und da rücken eher in den Vordergrund Sektoren wie Basiskonsum oder Gesundheitssektor. Energie ist wichtig, Infrastruktur und Gold und eventuell ausgewählte Rohstoffe.
Naja, und weil diese wirtschaftlichen Entwicklungen, die sind ja nicht immer und auf ganz lange Zeit gleich. Die verändern sich natürlich ja auch immer wieder. Und deswegen stellen wir uns als Portfolio-Manager eben auch immer sehr breit auf, um möglicherweise auch für verschiedene Szenarien gewappnet zu sein und ändern dann aber eben auch unser Portfolio, wenn wir erkennen oder erwarten, dass sich das Marktumfeld ändert.
Absolut richtig. Und lass uns jetzt zu einem zentralen Thema immer unseres Podcasts rübergehen. Was heißt das allgemein für meine Geldanlage?
Wie immer, wir machen keine Anlageberatung und Investments unterliegen Risiken. Aber was heißt das allgemein für meine Geldanlage? Die ganz einfache Antwort lautet, dein Geld sollte mehr verdienen als die Inflation. Die Inflation, die lag jetzt so in Deutschland in den letzten Monaten tatsächlich bei circa 2%, also bei dem Ziel der Zentralbank. Aktuelle Tendenz ist aufgrund der Energiepreisproblematik, die wir besprochen haben, etwas steigend. Das heißt also, deine Geldanlage sollte mindestens das schaffen, was die Inflation dir jedes Jahr wegnimmt. Mhm. Idealerweise natürlich mehr. Das heißt also aber auch Geld so unters Kopfkissen legen, wo man ja gerne sagt, ja, wenn es unterm Kopfkissen liegt, dann wird es ja nicht weniger. Das ist aber wirklich gar keine gute Idee.
Und lass uns dazu eine Rechnung aufmachen, indem man sagt, was ist eigentlich mein Ziel des Sparens? Möchte ich zum Beispiel in 10 Jahren 10.000 Euro angespart haben? Wie viel muss man jetzt monatlich sparen, damit man auf diese Summe kommt? Und wenn man unters Kissen legt, so wie du das eben genannt hast, sind das 10.000 Euro geteilt durch 120 Monate, also 83 Euro pro Monat. Mhm. Allerdings, hier ist die Inflation noch nicht in der Rechnung drin. Wenn wir von 2% Inflation ausgehen, die die Zentralbanken anpeilen und die in der Wirtschaft tatsächlich passiert, dann sind die 10.000 Euro, die wir angespart haben, am Ende nur 8.200 Euro wert, weil das Geld an Kaufkraft verliert. Das ist das, was wir erklärt haben. Mhm. Von den 10.000 Euro kann ich in 10 Jahren nur noch weniger kaufen. Also das, was heute 8.200 Euro kostet.
Ich muss eigentlich, wenn ich im Supermarkt stehe und vorher immer genau das Gleiche in meinen Einkaufswagen gelegt habe und vielleicht 50 Euro bezahlt habe, muss ich leider ein paar Teile zurücklegen.
Genau, dein Einkaufswagen wird deutlich kleiner.
Ja.
Und das heißt auch, vielleicht deine Reise, für die du sparst oder was auch immer, die wird teurer, aber das, was du einsparst unter das Kissen legen, das wird kleiner, das kannst du dir nicht leisten. Und damit du auf diese 10.000 Euro wert kommst in 10 Jahren,
also den gleichen Einkaufswagen quasi wieder genau gleich befüllen kann, ne?
Musst du heute 101 Euro sparen, also 18 Euro pro Monat mehr. Und völlig anders ist die Rechnung, wenn du dein Geld am Kapitalmarkt investierst. Zum Beispiel, wie wir schon gesprochen haben, über Aktien oder Anleihen. Und in den letzten 30 Jahren haben die Aktienmärkte mit Blick auf den globalen MSCI-Weltindex zwischen 7 und 8% Rendite gebracht.
Also den weltweiten Aktienindex.
Genau. Mhm. Natürlich, die vergangenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Ergebnisse.
Aber sowas in der Vergangenheit.
Genau. Daher lass uns mal nach vorne raus eher konservativ berechnen. Und wir nehmen für unser Beispiel dann die jährliche Rendite von 5% an. In dem Fall müsste man monatlich 66 Euro ansparen oder mit der Berücksichtigung von der Inflation wären es 83 Euro.
Okay, das waren ganz schön viele Zahlen.
Ja.
Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich 10.000 Euro oder den Wert von 10.000 Euro in 10 Jahren haben möchte mit der Kopfkissen-Methode,
genau,
muss ich jeden Monat 83 Euro sparen ohne Inflation.
Mhm.
Mit Inflation bei ungefähr 2% sind es schon 101 Euro. Es ist schon ganz schön viel. Diese Zahlen verringern sich auf 66 Euro ohne Inflation, wenn ich am Kapitalmarkt investiert bin und wir von 5% Rendite ausgehen und auf 83 Euro, wenn man hier jetzt auch noch die Inflation mit berücksichtigt.
Mhm, genau, richtig.
Das heißt also, sowohl die Inflation als auch die Rendite hat wirklich einen signifikanten Einfluss darauf, wie viel ich monatlich zurücklegen muss, um dann eben auf die gewünschten 10.000 Euro zu kommen.
Absolut. Genau.
Denn wenn ich meiner Tochter letztes Jahr 2 Euro gegeben habe, um sich eine Kugel Eis zu kaufen, okay, und sie hat sich gesagt, das mache ich aber dieses Jahr nicht, das spare ich mir für nächstes Jahr und hat es nur in ihr Sparschwein getan,
genau,
und will sich dieses Jahr in Frankfurt mit den 2 Euro die Kugel Eis kaufen, dann reicht es leider nicht mehr für eine ganze Kugel
Genau,
Eis.
Richtig. Wenn die Inflationsrate positiv ist, sinkt die reale Kaufkraft von Geld. Das ist das, was du beschreibst. Das ist ein ökonomischer Zusammenhang und der bleibt bestehen, weil in den meisten Fällen haben wir eine positive Inflationsrate in der Vergangenheit auch gesehen. In Phasen höherer Inflation bedeutet das, dass unverzinstes Vermögen real an Wert verliert.
Das heißt also, langfristig können Kapitalmarktinvestments wirklich dazu beitragen, diese Auswirkungen der Inflation wenigstens auszugleichen. Wie man jetzt dabei vorgeht, also wie man investiert, jetzt ganz konkret, ist natürlich immer sehr, sehr individuell.
Und das hängt natürlich von euren Prioritäten ab, ob ihr eher Aktienmenschen seid oder ihr wollt andere Anlageklassen beimischen, wie Anleihen oder Gold, Infrastruktur. Das ist sehr individuell.
Genau, also es kommt letztlich ja immer, das haben wir ja auch in unserem Multi-Asset-Podcast schon genauer besprochen, es kommt immer auf den Zeithorizont an, die Risikotoleranz und natürlicherweise auch die persönliche finanzielle Situation. Gleichzeitig sollte sich schon auch jeder bewusst sein, dass Investitionen am Kapitalmarkt auch mit zwischenzeitlichen Wertschwankungen verbunden sein können. Also es stehen nicht immer nur Gewinne drauf, sondern es können eben auch mal Verluste eintreten, weil sowohl Aktien als auch tatsächlich Anleihen auch Kursschwankungen unterliegen. Dann lass uns das jetzt alles nochmal zusammenfassen.
Erstens, eine moderate Inflation gehört zu einer gesunden Wirtschaft.
Zweitens, moderat heißt im besten Fall 2%. Das ist eben auch das Ziel der Europäischen Zentralbank.
Drittens, die Inflation schmälert die reale Kaufkraft. Um die Kaufkraft langfristig zu erhalten, muss die Rendite deiner Geldanlage mindestens mit der Inflation Schritt halten.
Bleibt investiert, bleibt inspiriert. Und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast.
Dankeschön. Tschüss.